Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Ein Intro für alle Fälle. Mir gegenüber sitzt
Leslie Sternenfeld und mir gegenüber sitzt, und das ist fast schon logisch,
Martin Bross. Ja, und wir verraten jetzt, worum es in dieser ersten Folge geht. Es geht um eine unserer Lieblingsserien. Für dich auch?
Ja, doch. Also
doch, kann man sagen.
80er Jahre, da waren wir noch jünger als jetzt, und seitdem ist diese Serie wirklich eine meiner Lieblingsserien.
Ja.
Das hat auch so meine Begeisterung für Serien geprägt, diese Serie. Das war so für mich die Grundlage, mich für Serien zu begeistern. Guck mal, was alles möglich ist, habe ich da gedacht.
Ja, kann ich so unterschreiben, und wir sagen es jetzt: ein Colt für alle Fälle.
Und da wir in diesem Podcast nicht durchkauen wollen, was im Internet sowieso ganz einfach an Tatsachen zu finden ist, schicken wir zu Beginn jeder Folge ein paar Infos knackig voran.
Wiki und die starken Fakten. Ein Colt für alle Fälle. Im Original The Fall Guy. In den USA produziert von 1981 bis 86. Von 20th Century Fox für den Sender ABC. In den Hauptrollen Lee Majors, Douglas Barr und Heather Thomas. 5 Staffeln mit 112 Episoden. Produzent und Schöpfer Glenn A. Larson. Staffeln 1 und 2 immer noch auf DVD erhältlich. Well, I'm not the kind to kiss and tell,
but I've been seen with Sarah. I've never been with... Ja, der Anfang des Intros, also sozusagen das Intro zum Intro, ist ja an sich schon was ganz Besonderes hier in diesem Fall. Es beginnt ja mit diesem berühmten Schnipsen. Und Schnipsen bringt ja immer so eine lockere Energie in das Ganze hinein. Aber das wird hinterlegt mit etwas Hall. Und das klingt dann wieder etwas, ja, etwas geheimnisvoll. Und allein schon diese ersten Sekunden umreißen so ein bisschen die Stimmung und die Atmosphäre dieser Serie. Dann setzt Lee Majors Stimme ein, ja, diese sehr prägnante Stimme, nur hinterlegt von wenigen Instrumenten. Und das zeigt, ja, er ist der Held, um den geht's hier.
Damit wir alle gleich ticken und diese Musik noch im Ohr haben, sollte man sich vielleicht dieses Intro jetzt einmal anhören. Aber... ja. Das ist nicht ganz so einfach.
Ja, beziehungsweise nein, aus rechtlichen Gründen dürfen wir nicht einfach mal das Intro spielen, weil es so schön ist, sondern wir dürfen Ausschnitte abspielen, um unsere Beobachtungen zu belegen. Aber wenn ihr es ganz hören wollt, Leute, genau, dann haben wir einen Vorschlag.
Dann kommt nämlich jetzt die Sollbruchstelle. Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück. Seid ihr zurück? Wunderbar.
Wir sind hier auch geblieben.
Ja. Jetzt können wir, wissen wir, worüber wir sprechen. Jetzt haben wir es alle im Ohr.
Ja. Und vor Augen, ne? Denn das sind Bilder, ja, wie Jodie durch die Schwingtür kommt, das bleibt hängen. Und auch die Filmsequenzen, die in dem Intro verarbeitet sind. Also das hat auch viel für das Auge zu bieten, das Intro.
Ja, es hat sich ganz schön gut eingebrannt irgendwie ins Gehirn. Da ist dieses Intro eigentlich für bekannt. Also sobald man das Intro wieder sieht und hört, ist man sofort in der Serie drin, auch wenn die Jahrzehnte her ist. Und ich muss auch sagen, ich habe die auch seitdem nicht wirklich wieder gesehen. Es gibt ja nur die ersten beiden Staffeln auf DVD, die habe ich mir natürlich zugelegt. Und habe die aber nicht zur Gänze dann nochmal angeschaut, mal ein bisschen reingestöbert. Und dann war ja auch schnell wieder Schluss. Die nächsten Staffeln gab es ja dann nicht. Und erst viel später auf Sky dann gestreamt. Und da ich kein Sky besitze, ist das erstmal an mir vorbeigegangen.
Würde es im Moment sowieso, denn Sky sendet die überarbeiteten Folgen im Moment nicht.
Nee, leider nicht. Leider. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass im Hintergrund Filmverrückte jetzt dran arbeiten, vielleicht eine Komplettbox mal auf den Markt zu bringen. Am besten natürlich mit der alten Synchro. die ja auch aus rechtlichen Gründen dann erstmal nicht mehr verwendet werden durfte. Vielleicht gibt es ja irgendwann die freudige Überraschung, es gibt eine Komplettbox, ein Colt für alle Fälle mit allen Folgen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat.
Ja, ich wäre sofort dabei.
Also ja, absolut. Ja, ich würde sofort vorbestellen.
Ja. Auch wegen des Intros natürlich, das allein schon Spaß macht und Vorfreude auf die dann folgende Folge bereitet. Und es ist ja, glaube ich, nein, glauben wir beide, deswegen haben wir es ja auch so gemacht, ein guter Start, dass wir gerade für Folge 1 ein Colt für alle Fälle genommen haben. Denn Film ist ja ein Thema in dieser Serie, gerade im Intro.
Ja, absolut. Also ich habe auch damals, als die zum ersten Mal lief in den 80ern, als Kind ja überhaupt nicht die Vorlagen, die im Trailer benutzt werden, gekannt unbedingt. Also ich habe einfach gedacht, was man im Trailer sieht, das hat was mit der Serie zu tun und wird da irgendwann so auftauchen. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, Moment, da ein Stunt, den man da in der Sequenz sieht, das kenne ich irgendwoher. Und zwar aus dem Film Die Höllenfahrt der Poseidon. Ja, da fällt der Stuntman in das schon umgedrehte Schiff, also durch ein Glasdach, ich glaube im Ballsaal des Schiffes oder so. Mhm. Und dann wusste ich irgendwie, Moment, das kenne ich woanders her. Und habe beim nächsten Mal, beim Gucken des Filmes Poseidon Inferno im Original, diese Sequenz natürlich wiedererkannt. Und dann dämmerte es mir, die zeigen in dem Intro Nicht-Szenen aus Ein Colt für alle Fälle.
Ja. Und man denkt, man soll sich vorstellen, dass Colt Sievers es war, der in diesen schon bekannten und existierenden Filmen, dass er derjenige war, der diese Stunts gemacht hat. Er ist also ein Stuntman, der rumgekommen ist und der schon Großes geleistet hat. Ne? Das steckt dann so da drin. Also ein Intro über und mit Film-Hintergrund, was aber auch die Figur weiter erklärt. Ne? Colt Sievers hat damit zu tun. Und immer wieder Namen werden genannt, mit wem er schon alles zusammengearbeitet hat, mit welchen Frauen er schon zusammengearbeitet hat, die er dann alle aber nie kriegen konnte, weil er ja nur der Stuntman war und die Männer, die Schauspieler, die er vertreten hat, die haben dann die schönen Frauen abbekommen und er, der Lonesome Cowboy, ja, ging dann doch wieder leer aus. I'm the lonely stuntman that made a lover out of Bird, heißt es am Schluss des Liedes, der langen Version. Es gab ja eine lange und eine Kurzversion.
Genau, weil es war ja ursprünglich, gab es ja nur das Lied. Ich glaube, The Ballad of the Unknown Stuntman war der erste Titel.
Ja, und das war ja ein Ding, ne? Das ist auch besonders, gerade für diese Serie, dass es erst das Lied gab und dann die Serie.
Genau, es war sozusagen der Pitch von Glenn A. Larson. Er ist mit dem Erschaffer des Songs, David Somerville, ins Studio und hat David Somerville dieses Lied vorspielen lassen und daraufhin wurde die Serie besiegelt. Ne?
Ja.
Da wurde gesagt, ja, dann macht uns zum Song die Serie.
Ja. Und das erzählt Glenn A. Larson in einem Bonus-Track auf der DVD, von der wir gerade sprachen, Staffel 1 und 2. Es gab zunächst nur den Song. Es gab eine Vorgängerversion von Somerville und die haben sie dann vorgespielt beim Filmstudio und gesagt, das ist der Song, daraus machen wir die Serie. Kein Konzept, kein Skript, kein Exposé, nichts, nur der Song. Ja, und die Serie wurde in Auftrag gegeben. Also hier gab es sogar erst den Song und daraus folgend dann die Serie. Absolut faszinierend. Glenn A. Larson war der Produzent und auch der Komponist oder Mitkomponist dieses Liedes. Und ja, auf den können wir vielleicht auch ein bisschen eingehen. Ne? Ja. Er hat dieses Lied mitgeschrieben. Und dieses Lied ist ein kleines Meisterwerk, muss man sagen. Ne? Country-Musik ist das, dem Grundstil nach. Und das passt ja auch zu Colt Sievers. Ne? Dieses Gefühl von Country, von Freiheit, von Abenteuer, von Gefahr, aber auch immer von wieder, ja, man bleibt doch allein und reitet in den Sonnenuntergang, ob mit Pferd oder ohne. Und das transportiert dieser Song. Ich kann ihn mal kurz andeuten. Wir haben nämlich hier im ich sag mal Studio, haben wir ja auch Klavier stehen.
Ja, ein Flügel.
Ja, ein Flügel, ein blütender Flügel, sag ich mal, vielleicht auch ein Steinway. Das Lied beginnt zunächst erstmal ganz, einfach eigentlich. Einfache Kadenzakkorde.
Well, I'm not the kind to kiss and tell.
Da ist nichts Besonderes. Eher schon Schlageress, könnte man sagen. Einmal Doppeldominante für die Musikfreunde und Experten unter euch. Das holt einen noch nicht aus der in die Verzückung rein. Aber wenn es dann in den Refrain geht, da wird's tricky und das macht die Atmosphäre des Songs aus. Jump from a tall building and I broke my brand new car. Da kommt auf einmal dieser F7 mit der Septime in der Melodie und das klingt bluesig. Und auch wenn man jetzt kein Musikexperte ist, mit Blues hat man eine Vorstellung, glaube ich. Das ist sehr amerikanisch, diese Stelle. Direkt darauf wird's aber europäisch mit dieser fallenden Basslinie. I'm the unknown stuntman, da, 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 da. Und dieses Aufeinandertreffen, als Kind wusste ich nicht, warum mich das fasziniert. Jetzt kann ich es erklären. Das ist erst diese bluesig anmutende Stelle und dann auf einmal dieses Umschwenken in die eher europäische, an europäische Kunstmusik erinnernde Linie. Und dieses Aufeinandertreffen im Refrain, am Schluss des Refrains, das macht diesen Song so ganz besonders. Und deswegen ist er mir ja, sehr, sehr positiv hängen geblieben, damals schon.
Genau, und mit diesem Intro verbindet sich, also es baut sich ja immer weiter auf, wie wichtig so ein Intro wird, je mehr Folgen man gesehen hat. Und die nächste Folge, die man schaut, beginnt wieder mit dem Intro und man ist sofort wieder in diesem Gefühl der Serie drin, ja, und weiß, was einen erwartet. Und ja, lädt einen ein, die nächste Folge zu genießen. Und also ich kann mich noch erinnern, eben Mitte der 80er, als das zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, dass die Serie mich absolut fasziniert hat. Und immer in dem Moment, wo das Intro anfängt, erstmal noch dieser Erzähltext, wo Colt Sievers erklärt, wer er ist, was für einen Job er noch nebenbei macht als Kopfgeldjäger. Und dann ging das über in diesen Song und man war einfach mal wieder für eine Dreiviertelstunde aus der Welt gebeamt.
Ja.
Ja, und eben in dieser Welt von dem Stuntman Colt Sievers.
Der ja nicht nur Stuntman war, sondern ja auch Kopfgeldjäger.
Ja, das macht das besonders interessant.
Ja, ja, ja. Also er hat zwei gefährliche Berufe, einen im Showgeschäft und den anderen ja auf der Straße im Bereich, ja, das ist dann das Krimi-Element in der Serie und ja, macht Colt Sievers zu einer noch schillernderen Figur.
Ja, und zu Anfang gab es ja meistens dann einen Stunt zu sehen.
Mhm.
Und man war halt in den Dreharbeiten eines gefakten Filmes in der Serie. Und man wusste schon, dieser Stunt, den er da jetzt macht, ob das jetzt ein Fallschirmsprung war, ein Autostunt oder dergleichen, dieser Stunt wird wahrscheinlich in der Krimi-Handlung, die ja dann die Realität der Serienfolge dann abbildete, nochmal eine Rolle spielen. Weil er wird diesen Stunt anwenden können, um, ja, den Kriminellen einzufangen.
Ja, so wie James Bond, der zu Beginn von Q irgendein Gadget bekommt, eine Mini-Waffe, da weiß man schon, die wird er im Verlauf dieses Filmes an einer entscheidenden Stelle, wo er sich befreien oder jemand anders retten muss, einsetzen. Und diese Bedeutung hat der Stunt, der zu Beginn der Serie gezeigt wird, dann für eben diese Folge ein Colt für alle Fälle.
Ja, ein raffinierter kleiner Trick für eine Serie, die einfach funktioniert hat, auch wenn die sehr simpel war vom Aufbau.
Ja.
Das war ja noch das Zeitalter, wo eben ein Fall pro Folge abgearbeitet wurde. Es gab ja noch nicht diesen großen roten Faden, wie man den heute in Serien hat.
Ja, wir ergründen noch nicht die psychischen Tiefen der Hauptfiguren. Ne? Am Schluss sitzt Colt Sievers in seiner Badewanne vor seinem Haus und die Folge ist zu Ende, die Welt ist wieder gut und man freut sich auf die nächste Folge. Auch deshalb, weil, und das fand ich auch immer schön, am Schluss der Folge die Intro-Musik nochmal als Outro-Musik kommt, nur ohne den Gesang. Instrumental am Schluss nochmal. Das heißt, das steigert ja auch nochmal die Vorfreude auf die nächste Folge, die ja dann ja eine Woche später meistens kam.
Ne? Ja, das Ganze lief, glaube ich, so im Vorabendprogramm.
Ja, ich meine sogar dienstags. Aber
das wüsste ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, eine Werbeinsel gab es auch schon damals.
Ja.
Ja, ja, dann war mal so eine Stunde weg.
Ungefähr, ja, ne? Ja, ich kann mich noch sehr erinnern, gerade wenn wir im Sauerland waren, habe ich da immer auf der Couch gelegen, der Fernseher stand auf dem Kühlschrank und dann habe ich da immer ein Colt für alle Fälle geguckt. Das waren sehr glückliche Erinnerungen. Ich habe noch mehr glückliche Erinnerungen, aber das war schön.
Ich glaube, sogar die erste Zeit habe ich die Folgen sogar noch in Schwarz-Weiß gesehen. Ja, wir hatten sehr spät erst einen Farbfernseher.
Ah.
Aber hat auch in Schwarz-Weiß funktioniert.
Ja, gut bleibt gut, ne? Apropos gut, Glenn A. Larson finde ich eine interessante und bewundernswerte Erscheinung, weil der so viele Serien produziert hat, also nicht nur ein Colt für alle Fälle, der war ja sowas von drin, der Mann. Der hat, wir haben das natürlich vorher mal nachgeguckt, Der hat zum Beispiel als Autor oder Prozent mitgemacht bei, jetzt chronologisch gesehen, Dr. Kimble auf der Flucht, 6-Millionen-Dollar-Mann, auch mit
Lee Majors.
Lee Majors. Quincy oder Kampfstern Battlestar Galactica, Magnum, Simon & Simon, Knight Rider, alles Serien, in denen Glenn A. Larson als Produzent oder Autor oder beides beteiligt war oder auch an der Entwicklung der Serie. Also ich kann mich noch erinnern, dass in ganz vielen, du vielleicht auch, in ganz vielen Folgen am Schluss Glenn A. Larson eingeblendet war.
Ja, der Name, der war ein Begriff, ohne dass man früher da viel mit anfangen konnte. Ja. Aber irgendwie, dieser Name stand da immer irgendwie, man hat es damit verbunden, eigentlich mit guten Serien.
Ja. Ja.
Man wusste irgendwie, ah, das ist bestimmt auch nicht schlecht.
Ja. Und der Mann konnte, der war Musiker, der hat das gelernt. Und der hat auch ganz viele Serienmusiken zu seinen eigenen Shows selbst geschrieben und produziert. Und der hat echt was drauf. Da haben wir mal ein paar Beispiele rausgesucht, um zu zeigen, wie vielfältig Glenn A. Larson war. Also klar, jetzt hier ein Colt für alle Fälle, da war er beteiligt, zusammen mit Summersville. Aber auch andere. Mit Stu Phillips hat er gearbeitet. Und wir haben mal drei rausgesucht. Knight Rider, ganz eigen wieder, elektronische Musik, ein bisschen repetitiv, ein bisschen monoton. Ne? Da wird so das Technische des Knight Rider, des Autos, des selbstständigen Autos Kit schon skizziert. Kampfstern Galactica. Ja, ich glaube, man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man sagt, das ist so ein bisschen an John Williams und Star Wars orientiert. Mhm. Sehr bombastisch, hymnisch, pompös, orchestral. Und dann wieder Quincy ganz anders. Quincy beginnt ganz atonal, kaum fassbar, keine Melodie. Und dann auf einmal eine richtig riffhafte Melodik, kraftvoll, ja, so wie Quincy eben auch war. Das können wir auch mal, diese drei Beispiele vorstellen. Knight Rider, Kampfstern Galactica und Quincy. Und man sieht daran, wie vielfältig Glenn A. Larson war und was der drauf hatte. Und jetzt muss ich hier was drücken und da geht's los mit Knight Rider. Und dann ganz anders, Battlestar Galactica. Volles Orchester, hymnisch.
Ja, man hat auch wieder sofort die Bilder.
Ja, und ganz anders wieder, sphärisch, so, man kann es gar nicht richtig fassen. Keine richtige Melodie, atonal, sagt der Musiker. Und danach riffhaft die Hauptmelodie, so wie Quincy eben war. Zupackend, aber tiefgründig. Also Quincy. Da gibt es natürlich noch viel mehr, wo Glenn A. Larson beteiligt war. Aber diese drei Beispiele sollen mal zeigen, was er so drauf hatte und wie er als Komponist und als Musiker die Serien der 80er und dann auch bis in die 90er Jahre hinein geprägt hat. Also ich habe den sehr bewundern gelernt. Als Kind.
Ja, unbewusst. Ne? Man hat ja nicht solche Hintergründe zusammengesammelt, wie man es heute machen kann.
Ja, ja.
Aber er hat natürlich mit diesen Musiken, haben wir gerade auch gehört, immer sofort den Charakter der Serie getroffen oder der Hauptfigur. Ne?
Ja.
Also man hat sofort das Auto vor sich, man hat sofort bei Galactica den Weltall vor sich und Quincy, dieses Verschmitzte und eben so ein Detektivgefühl. Das ist alles in der Musik irgendwie schon abgebildet.
Das ist, glaube ich, auch die Kunst, ne? Dass man mit der Musik im Intro, beziehungsweise mit dem gesamten Intro, die Atmosphäre der Folge, beziehungsweise der ganzen Serie oder der Staffel transportiert und die Leute ja anfixt und begeistert und bei der Stange hält. Denn früher, da liefen die Folgen ja wöchentlich, man musste eine Woche warten, also die Vorfreude musste kultiviert werden. Und wenn die Staffel durch war, das war meistens 13 Folgen, das war ein Vierteljahr, dann hat es manchmal ein Viertel oder ein halbes Jahr oder noch länger gedauert, bis die nächste Staffel da war. Also Vorfreude war ein ganz wichtiger Aspekt, um Zuschauer zu binden.
Und dann wurde natürlich auch schnell wieder eine Wiederholung gestartet.
Ja.
Das heißt, viele Folgen, weiß ich, habe ich ganz, ganz oft gesehen. Also gefühlt noch wahrscheinlich noch viel mehr, dass man die schon quasi mitsprechen konnte. Wie es bei Hörspielkassetten zum Teil auch früher war.
Und gerade wenn man diese Vorfreude und dieses Packen des Zuschauers, wenn das wichtig ist, umso wichtiger ist dann auch, dass das Intro gut ist. Und da sind da machen wir vielleicht jetzt mal einen kleinen Schlenker. Mhm. Besonders gut geeignet sind da gesungene Titelsongs, wie es eben auch hier bei Cold Sievers der Fall ist, die Unknown Stuntman. Gerade gesungene Titelsongs, die haben doch so eine ganz besondere Atmosphäre, eine besondere Persönlichkeit, weil da ja schon eine menschliche Stimme zu hören ist. Und umso einfacher ist vielleicht auch die Identifikationsmöglichkeit für den Zuschauer, ne? Über diese menschliche Stimme. Da haben wir auch mal Beispiele rausgesucht, gesungene Serienintros über die Jahrzehnte, an denen man auch erkennt, ja, welchen besonderen Charakter dann Serienintros haben können, wenn da ein Song gesungen wird. Und da haben wir mal vier Beispiele. Eine schrecklich nette Familie, Friends, Scrubs, Family Guy. Und das klingt dann so.
Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't
disparage. Gebt zu, ihr seht El Bundy vor euch.
Superman.
Was Scrubs kommt? Family Guy. Und obwohl die Songs ganz andere Charakteristika haben, weil sie auch aus unterschiedlichen Serien stammen, man merkt doch, ja, durch den Gesang wird man noch ganz anders gepackt, als wenn es nur, was ist nicht wertend gemeint, als wenn es nur instrumental wäre. Und der Vorteil von gesungenen Intros ist ja auch noch, man kann Infos unterbringen.
Genau, und bei Cold für alle Fälle war es ja nun mal jetzt ein Song oder ist es ein Song mit gesungenem Text. Und es gibt da so ein paar Zitate in dem Song. Es werden eben wahre, existierende Schauspieler genannt, wie Clint Eastwood oder Burt Reynolds. Und witzig ist, dass Burt Reynolds war die erste Wahl für die Rolle von Cold Sievers. Er hätte es eigentlich erst spielen sollen.
Echt?
Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Gründe, warum es dann nicht dazu kam, aber Lee Majors war ja gut befreundet mit Glenn A. Larson. Die kannten sich ja schon von dem 6-Millionen-Dollar-Mann. Und da Lee Majors ja gerne nochmal anders auffallen wollte in der Filmwelt, war er dann einfach die nächste Besetzung. Für mich, für meinen Geschmack, genau richtig so.
Na, wir sind froh, dass Lee Majors das gemacht hat. Also, wie er am Schluss in der Badewanne sitzt oder wie er Howie mal wieder in die Schranken weist. Wobei man auch sagen, Howie ist schon eine tolle Figur, ne, in dieser Serie. Er ist ja zum einen der Trottel, er weiß aber unheimlich viel, weil er an allen möglichen Hochschulen der USA wenigstens mal einen Kurs belegt
hat. Genau, dieses und jenes mal anstudiert.
Ja.
Das ist eine richtig schöne Figur, die Humor reinbringt. Und dann schön konterkariert wird mit Lee Majors, der den Cold Sievers ja auch manchmal so mürrisch gespielt hat. Ja. Ein bisschen leicht genervt und angestrengt. Ach, wieso kommt denn jetzt schon wieder so ein Kopfgeldjäger-Job? Das ist wieder anstrengend. Und bestimmt habe ich nur wieder die Hälfte erfahren, was ich wissen müsste über diese Person, die ich da einfange. Es wird dann doch wieder gefährlicher als gedacht. Und ja, da haben die so ein schönes Gegengewicht, die beiden.
Ja. Und bei Howie Manson hat mich der Synchronsprecher immer fasziniert. Das ist nämlich Thomas Danneberg. Der war Standardsprecher, nicht nur von Howie, sondern auch von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Adriano Celentano und John Cleese von Monty Python. Ja, also Thomas Danneberg ist eine Sprecherlegende und hat eben auch aus Howie Manson, jedenfalls im deutschen Sprachraum, das gemacht, wofür wir ihn so sehr mögen und was auch im deutschen Sprachraum die Serie so geprägt hat. Ne? Dieser Howie, der ein bisschen trottelig ist, der ein bisschen immer angeleitet werden muss, der die schrägen Ideen hat, der manchmal aber auch das Geschehen auf die richtige Fährte bringt. Und dieses Changieren in der Stimme, das hat Thomas Danneberg wunderbar gemacht.
Ja, man kommt überhaupt nicht auf die Idee zu sagen, der klingt ja jetzt wie Schwarzenegger, jetzt glaube ich diese Figur nicht mehr. Der verbindet sich so gut mit diesen Gesichtern. Ich meine, das beste Beispiel ist John Cleese. Also wie weit ist John Cleese weg von Arnold Schwarzenegger? Ja. Aber beides funktioniert, also in der deutschen Synchro.
Ja.
Großartig.
Ja, da musst du schon wirklich deine Stimme nicht nur unter Kontrolle haben, sondern du musst auch wissen, in welche Ecken du die Stimme lenken kannst.
Ja, und das ohne die Stimme zu verstellen. Er verstellt ja nicht die Stimme. Also er trifft einfach diesen Charakter des Schauspielers wieder. Ja.
Klar, als Kind kannte ich Thomas Danneberg nicht. Aber jetzt weiß ich Der ist toll. Dachte ich, erwähnt's mal eben. Und die Leute,
ja, klar, schon, ich meine, das ist ja der Tag der Wahrheiten. Also ich meine, als Kind habe ich natürlich auch gedacht, Lee Majors ist Stuntman in Wirklichkeit und die drehen mit ihm diese Serie, weil er die Stunts macht. Dem war natürlich nicht so. Lee Majors hat auch im 6-Millionen-Dollar-Mann nicht die Stunts selbst gemacht. Das war nämlich Vince Dedrick, habe ich herausgefunden. Und der hat ihn halt gedoubelt. Also was natürlich eine lustige Kette ist, wenn im Song natürlich davon gesprochen wird, dass er als Stuntman zwar mit den Frauen gedreht hat, sie aber am Schluss nicht bekommen hat. Und Vince Dedrick eigentlich der ist, von dem er singt.
Ja, also im Real Life müsste er den Song singen und Lee Majors könnte im Text vorkommen als derjenige, dem der Arsch in gefährlichen Szenen gerettet wurde und der dann Farrah Fawcett abschleppen konnte. Genau. Die kommt auch im Piloten vor, ne?
Ja, also sie kommt natürlich auch im Intro vor. Und Lee Majors hat sich gerade von ihr damals getrennt.
Beim Pilotfilm?
Ja, oder kurz vorher. Ja. Also man wusste, die beiden gehen jetzt auseinander. Und es gibt eine Verabschiedungsszene im Pilotfilm, wo er sich in seiner Funktion als Stuntman, wo er sie gerade gedoubelt hat in einem gefährlichen Stunt, sich von ihr verabschiedet. Und das ist quasi so doppelt gemeint. Also sie verabschieden sich auch im wahren Leben von ihrer Beziehung und hatten das gerne so eingebaut, um allen zu zeigen, wir trennen uns im Guten.
Ja. Ich glaube, sie sagt dann auch zu ihm, pass auf dich auf.
Ja, genau. Ja, und, also und total schön, wenn man das weiß als Hintergrund, ja. Hat sie eine richtig schöne Tiefe, die Szene auf einmal.
Da es auch der Beginn des Filmes, des Pilotfilmes ist, prägt das auch schon dann den weiteren Verlauf. Ne?
Ja, und es gibt ja auch Gastauftritte, sogenannte Cameos von anderen bekannten Schauspielern, die sich dann selbst gespielt haben. Im Pilotfilm ist James Coburn, der ja dann auch ein bisschen sich dann so überheblich darstellt. Also die haben sich auch gerne dann so selbst etwas schlechter dargestellt und haben so die Diven gespielt, ja, am Filmset. Ja. Auch super sympathisch.
Ja, und Gastauftritte gab es auch von Musikern viel. Ja. Ein Cold für alle Fälle. Vor allem von
Country Musiker.
Musiker.
Das ist aber auch schwer.
Ja, vielen Dank.
Englisch und Deutsch.
Wir helfen uns ja gerne einmal gegenseitig. Ja, Country Musikern, die Gastauftritte haben, zum Teil auch dann in einer Szene auf einer Bühne, in einer Kneipe oder so spielen. Da habe ich schade gefunden, dass dann in späteren Ausgaben, DVD-Ausgabe, dass das dann ersetzt werden musste.
Ja, Paul Williams war der Leidtragende im Pilotfilm. Und wenn man jetzt die neue, den neuen Cut sich anschaut mit der neuen Synchro, die aber ganz gut gemacht wurde, also die hat mir ganz gut gefallen, da gibt es halt diese Szenen mit diesen Musikern, die aus rechten Gründen nicht mehr gezeigt werden dürfen. Und die sind im Hintergrund dann so weggeblurrt. Das fällt dann schon auf, wenn man so ein kundiges Auge hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und ja, wenn man dann eben recherchiert, weiß man, ja, da musste viel geändert werden.
Ja. Und mir als Elton John-Fan ist auch aufgefallen, der hatte ja einen Song Roy Rogers. Mhm. Roy Rogers is riding tonight, returning to our silver screens. Und der Song wurde dann im Ursprung, also in der ersten Fassung von Ein Cold für alle Fälle, wurde dieser Song gespielt, immer wenn Roy Rogers seine Gastauftritte hatte. Und später, in den späteren Veröffentlichungen auf DVD musste dann das Elton John-Stück Roy Rogers dann ersetzt werden durch andere Stücke. Schade, das ist dann eine Entscheidung der Rechteinhaber, die dann meinen, sie verschenken Geld, wenn da der Song zu hören ist. Aber ich meine eigentlich, das könnte eigentlich umgekehrt sein, dass das doch Werbung ist. Also, aber auf jeden Fall ist es so und da wurde dann sozusagen der Song nicht nur geblurrt, sondern entfernt.
Ja, wie auch manche Episoden ja nie gezeigt wurden damals, einfach willkürlich ausgewählt, wahrscheinlich dem Sendeschema angepasst. Also um die 20 Folgen wurden damals nicht gezeigt und nicht synchronisiert, ist aber jetzt nachgeholt worden, wobei eine Episode auch auf der Strecke geblieben ist. In der 5. Staffel Episode Trial by Fire, da habe ich mal nachgeschaut, also wer es mag und es seinen Augen antun möchte auf YouTube, gibt es die komplette Episode im Original zu sehen, aber ich würde sagen eher zu hören. Das Bild ist wirklich nicht berauschend. Und es gibt dann noch eine Besonderheit, was andere Serien auch mal gemacht haben, aber es kommt nicht allzu häufig vor. Es gibt eine Doppelfolge in der Staffel 3, die nennt sich im Deutschen Trauma. Und da werden sie verschnitten mit einer anderen Serie, die Trauma Center hieß, aber in Deutschland nie gezeigt wurde.
Ja, die kennen wir hier nicht.
Genau, und deshalb hat man die in Deutschland die Folge zusammengeschnitten, damit die für sich auch stehen kann. Also da würde es mich auch mal interessieren, diese Originalfolge zu sehen und die beiden mal hintereinander zu schauen.
Ja.
Im richtigen Cut.
So ein Crossover war ja schon eine Besonderheit. Setzt natürlich voraus, dass der Zuschauer die beiden Serienuniversen kennt, um diese Brücke auch zu erkennen und zu schätzen. Ja. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Kann man das so, sollte ich das so sagen?
Ja, also ein Tipp wäre noch, sich vielleicht mal die deutschen Varianten des Songs anzuhören. Auch im Internet zu finden. Einmal von Volker Lechtenbrink und einmal von Tom Astor. Mit, teilweise sehr anderen deutschen Übersetzungen. Das macht aber Spaß, da mal reinzuhören. Das ist alles zu finden, ganz leicht.
Ja, also wir beide präferieren, wenn wir uns denn jetzt für eine deutsche Version entscheiden müssten, wir tendieren doch eher zu Tom Astor.
Ja, der trifft den Text dann etwas genauer.
Ja, der hat so mehr das Gefühl für dieses Country-Genre und bei Volker Lechtenbrink ist das schon, da hat irgendjemand mal schnell ins Deutsche übertragen und also stimmt tut's, aber passen tut's nicht.
Nee, aber was mir heute noch einfiel, auf dem Weg hierher ist mir so ein Pickup entgegengekommen.
Nein.
Ja, natürlich.
Ein brauner mit großen Scheinwerfern.
Nee, das jetzt nicht, aber für mich reicht immer schon, seit ich die Serie kenne, ich sehe einen Pickup und Colt Sievers ist da. Also ich bin überhaupt kein Autonah, auch als Kind auch überhaupt nicht, aber dieses Auto hat sich mal eingeprägt als eine richtig coole Karre, weil die ja überall drüber springen kann. Und das erwarte ich von diesem Auto auch, was es natürlich in Wirklichkeit nicht einhalten kann. Auch bei den Dreharbeiten wurde getrickst. Nachdem die ersten Autos nämlich reihenweise kaputt gegangen sind, hat der Autohersteller diesen Wagen etwas anders umgebaut, damit er etwas länger hält.
Ja, die haben den Motor von vorne im Motorraum versetzt unter den Fahrersitz, sodass genau. Der Schwerpunkt des Autos mehr in der Mitte lag, sodass er bei großen Sprüngen nicht immer auf der Schnauze landete, sondern er mit allen vier Rädern aufsetzte. Das hat dann auch wohl den Verschleiß etwas minimiert an Autos in dieser Serie.
Genau.
An Pickups, an braunen Pickup. Guck mal, schon wieder, du bist der Sprecherprofi. An braunen Pickup-Trucks.
Ja,
so muss ich nur kurz erzählen.
Ja, das lasse ich durchgehen.
Ja. Ist ja im Grunde ist das Auto ja im Intro auch sehr präsent und genau wie die Musik hat sie sich bei dir das Auto eingebrannt. Was fährst denn du eigentlich jetzt für ein Auto?
Ja, man darf ja jetzt keine Automarken nennen, oder?
Ach so.
Ist das nicht so? Nee. Sonst kriegen wir auch wieder rechte Probleme. Also kein Pickup. Also ich meine, ich finde das Auto, so schön es ist und so viel Nostalgiegefühle in diesem Wagen stecken, ich finde den dann doch hier für unsere Straßen etwas untauglich.
Ja, da ist schon was dran. Wir wollen ja nur angucken und nicht selbst fahren.
Genau.
Ja, und wir haben uns gedacht, dass wir zum Ende, so gegen Ende, noch als Service sagen, wo man die Serie im Moment gucken kann.
Auf DVD, die ersten beiden Staffeln, neu synchronisiert, dafür aber mit den fehlenden Folgen von damals wieder integriert. Und ich finde die Synchro ganz gut gelungen. Ist ja auch mit den Originalsprechern nochmal nachvertont worden. Zwar im hohen Alter, aber man merkt es nicht wirklich. Mhm. Also das haben die ganz ordentlich gemacht. Leider ab Staffel 3 durch Todesfälle nicht mehr fortgeführt. Dann von Sky neu synchronisiert, aber nur die fehlenden Folgen.
Mhm.
Das heißt, auf Sky liefen oder laufen die alten Synchros wieder.
Ja. Im Moment sind sie auf Sky nicht abrufbar. Warum auch immer, auch in der Sky-Mediathek nicht. Aber wer Interesse hat, kann ja ab und zu mal einen Blick drauf werfen. Wo man es im Moment gucken kann, ist RTL Nitro.
Ah.
Also im Moment heißt, wahrscheinlich hört man diese Folge vielleicht auch in 10 Jahren, heute ist der 30.03.2024.
Ja, und auch nicht mehr lang hin, ist natürlich der neue Film. Ja, also Ryan Gosling spielt jetzt Colt Sievers in einer Kinoadaption.
Ja. Und das ist für uns wirklich reiner Zufall. Also wir hatten uns entschieden, mit dieser Folge unseren Podcast anzufangen und ihn auch danach zu benennen, ein Intro für alle Fälle. Dass ausgerechnet jetzt der Film in die Kinos kommt, war reiner Zufall, aber wir haben es einfach mal als Zeichen einer höheren Macht gewertet und nehmen das gerne hin, dass das jetzt ist. Wir werden den Film natürlich auch, wenn er in den deutschen Kinos ist, angucken und hier auch mal kurz drüber berichten.
Ja, ob uns der Film gefällt, ob er was mit der Serie zu tun hat oder einfach so ein Marketing-Ding ist.
Ja, gerade auch im Vergleich mit der 80er-Serie und halten euch auf dem Laufenden.
Ja, und Lee Majors soll einen kleinen Gastauftritt haben.
Echt?
Ja.
Ich habe den vor kurzem gesehen, der ist alt geworden. Ne?
Ja, es bleibt nicht aus. Ich fand als Kind ja schon damals, dass er älter ist. Ich bin dann überrascht, dass es die Leute dann noch so lange gibt. Also waren sie wohl damals nicht so alt, wie ich.
Ich habe auch erstaunt, dass er noch älter werden konnte. Aber gut,
ja, Wahnsinn.
Ja, wir werden ja nur weniger jung. Also, naja gut, aber ich freue mich drauf, dass Lee Majors da den Gastauftritt hat. Denn, ja, Held meiner Kindheit. Und wir haben uns gedacht zu, das ist jetzt keine echte Überleitung, aber wir haben uns gedacht zum Ende jeder unserer Podcast-Folgen fassen wir alles zusammen, indem wir die Intro-Musik so filtrieren und komprimieren auf 5 Sekunden vielleicht, dass man erkennt, was diese Musik ausmacht.
Ich lasse mich überraschen.
Dann klingt die Titelmusik so.
Vielleicht noch ein kleiner Teaser für die nächste Folge.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle...
Wen sollte man besser mal anrufen?
Und falls ihr Lust habt, euch weiter mit Serien, Serienintros, Serienintro-Musik und unserem Podcast zu beschäftigen, wir haben eine Facebook-Seite eingerichtet. Dort könnt ihr auch Kommentare loslassen und uns Fragen stellen und vielleicht auch Vorschläge machen. Wir gucken da immer wieder rein und gehen gern drauf ein. Also bei Facebook ein Intro für alle Fälle. Ihr findet das schon.
Noch eben schnell bemerkt, was mich als Kind damals schon immer gewundert hat, an diesem tollen Pickup, immer wenn der irgendwo drüber springen musste, stand am Straßenrand eine Rampe.
Wahnsinn!